Ossonbetag, ein merkwürdiger Tag. Ich kann mich noch daran erinnern, dass zu meiner Schulzeit mein Physiklehrer und Tutor von einem Ossonbetag sprach. Also einem Feiertag, wo man einfach nichts tun kann. Und jetzt sind wir weiter sozusagen. Wir haben einen Nicht-mehr-Feiertag. Und trotzdem treffen wir uns. Brauchen wir diese alljährliche Erinnerung daran, an unser Versagen, an unsere Schuldhaftigkeit? Oder sollten wir endlich damit aufhören, uns ein schlechtes Gewissen zu machen oder machen zu lassen? Aber wir können das ja mal umdrehen. Würde uns etwas fehlen oder was würde uns fehlen, wenn wir uns nicht mehr diese Zeit für Begegnung mit Gott nehmen würden? Ein Innehalten, ein Reflektieren unseres Lebens, wenn wir einfach immer weitermachen. Weil mit Versagen werden wir an so vielen Stellen konfrontiert. Gerade war das bei der EKD der Fall, wer versagt, muss gehen. Wer versagt, da wird Rücktritt gefordert oder da wird zurückgetreten. Wir sind große Spezialisten darin, Schuldige zu suchen. Das ist immer gut, mit Fingern auf andere zu zeigen, zu sagen, der war's oder der war's. Hilft uns das wirklich weiter im Blick auf andere? Ich bin froh, dass wir uns durch so einen Feiertag und durch solche Feiertage und Gedenktage wirklich damit konfrontieren lassen können, wenn wir es wollen. Wer sind wir eigentlich vor Gott? Wie stehen wir vor Gott? Wir sind eben nicht die Saubermänner und die Sauberfrauen, wo man sagt, das ist einfach toll. Ich habe eine weiße Weste. Ich habe nicht mal ein weißes Hemd an, um deutlich zu machen, so weiß und so sauber ist das alles gar nicht. Und wir müssen uns auch nicht durch irgendwelche psychologischen Tricks weiß machen oder weiß machen lassen. Es ist doch völlig normal. Da versagt doch jeder. Und ein bisschen Dreck am Stecken, naja, hey, richt dich nicht so auf. Das machen die anderen doch auch. Meistens sind die ja noch viel schlimmer dran. Also all das, was wäre das für eine trostlose Kette von Versagen, Verdrängung, Vergeltung, Verzweiflung. Wir erleben das. Vergeltung. Der hat was, Hamas und die Juden, gerade so von der Mentalität, wo du sagst, das schaukelt sich hoch. Wie schnell ist das? Und wie kommen wir aus so einer Sache wieder raus? Immer schon war der Buß und Betag eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, um mit Gott, mit sich selber, mit anderen ins Reine zu kommen. Und hoffentlich, das klang eben auch schon an, ja, frei zu werden. Aber diese Freiheit funktioniert nicht ohne Kreuz. Diese Freiheit funktioniert nicht, ohne dass wir das auch ja, zur Sprache bringen. Es muss nicht voreinander sein, aber vor Gott, das doch auszusprechen. Und mir ist Martin Luther an der Stelle sehr, sehr nahe. Der hat einmal gesagt, geschrieben, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Ein Bußgeld habe ich nicht gerne, aber in der Hinsicht sage ich so, hey, ein fröhliches Geschäft. Ich kann Befreiung erfahren. Ist doch toll. Und deswegen möchte ich euch mit in diesen Psalm 51 hineinnehmen. Nicht alle Verse. Ich mache das nicht mehr vorne, nur so als Vorwarnung. Ich lese euch das. Wer eine Bibel dabei hat, hat Glück gehabt. Für den Chorleiter. Ein Psalm von David, als ihn der Prophet Nathan zur Rede stellte. David hatte nämlich mit Bathseba Ehebruch begangen. Hab Erbarmen mit mir, Gott. Das entspricht doch deiner Güte. Vergib mir meine Vergehen. So groß ist deine Barmherzigkeit. Wasch mich rein von meiner Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Denn meine Vergehen kenne ich genau. Meine Sünde ist mir ständig bewusst. Dir allein habe ich mich widersetzt. Ich tat, was in deinen Augen böse ist. Du behältst Recht mit deinem Schuldspruch. Du bist vollkommen in deinem Urteil. Ja? In Sünden bin ich geboren. Die Sünde bestimmt mein Dasein, seit meine Mutter mich empfangen hat. Ja, du hast Gefallen an der Wahrheit, die ein Mensch in seinem Inneren sucht. Forsche ich nach ihr im Verborgenen, soll deine Weisheit mich dabei leiten. Reinige mich doch mit einem Büschel Isop, dass ich von meiner Schuld frei werde. Wasche mich rein, weißer als Schnee. Lass mich wieder Jubel und Freude erleben. Meine Glieder sollen sich fröhlich regen, die du mit Schmerzen geschlagen hast. Schau nicht auf meine Sünden und vergib mir all meine Schuld. Erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, festen Geist. Schick mich nicht fort von deinem Angesicht. Nimm deinen Heiligen Geist nicht weg von mir. Lass mich wieder jubeln über deine Hilfe. Gib mir einen Geist, der dir bereitwillig folgt. Ich will die Verbrecher deine Wege lehren, sodass die Sünder zu dir umkehren. Bewahre mich vor Blutschuld, Gott. Du bist doch Gott, der mir helfen kann. Meine Zunge jubelt über deine Gerechtigkeit. Herr, öffne mir die Lippen, sodass mein Mund deinen Ruhm verkündet. Denn du hast keine Freude am Schlachtopfer. Und wollte ich ein Brandopfer darbringen, würde es dir nicht gefallen. Mein Opfer, Gott, ist ein zerknirschter Geist, ein zerknirschtes und niedergeschlagenes Herz. Das wirst du, Gott, nicht geringschätzen. Dieser Psalm 51 ist vielleicht einer der bekanntesten Psalmen und er ist auch gleichzeitig der vierte Bußpsalm. Sprich, es gibt 7 Bußpsalmen und 5 alleine davon werden David zugeordnet. Das heißt, der Mann, der weiß, wovon er redet. Und was hier im Hintergrund steht, das würde heute vielleicht kaum einen mehr hinterm Ofen hervorholen. Man könnte auch sagen, das war Sex and Crime, wenn man so will. Man könnte es nachlesen, 2. Samuel 11 und 12, was da ist. Klar, Müßiggang ist da, da ist Ehebruch da, da ist Mord da, all das schwingt damit hinein. Also David weiß, wovon er redet. Er weiß, wovon er niedergedrückt wird, ja geradezu krank wird. Und er hat gebraucht, bis ihm das bewusst wurde, bis er gesagt hat, da muss ich raus. Und wie komme ich aus dieser Schleife heraus? David nennt hier Schritte zur Buße, also Schritte zur Umkehr, Schritte weg von der Schuld und wieder hin zu Gott, in Gottes Nähe, hin zur Befreiung. Und deswegen habe ich das auch so genannt, von Versagen, Vergebung und Erneuerung. Und ich möchte, der war schnell. Schubst du den nochmal an, genau. So, und zwar, ich möchte das gar nicht kompliziert machen, sondern ich empfinde das als unwahrscheinlich hilfreich, einfach. Das Erste, wirklich vom Versagen, ich bin schuldig geworden. Vielleicht geht uns das über die Lippen. Ich bin schuldig geworden. Ich suche immer nach Schuldigen, gerne bei anderen. Da ist die Rede von Balken und Splittern von Jesus. Bei den anderen ist das immer groß. David erkennt den tiefen Ernst seiner Schuld, seiner Sünde, seiner Auflehnung gegen Gott. Er weiß, ich bin davon abgekommen. Und ihm ist das alles andere, Entschuldigung, als gleichgültig. Und er macht etwas nicht, was wir gerne machen. Wir entschuldigen uns gerne. Dieses Münchhausen-Prinzip. Ich entschuldige mich bei dir und du brauchst gar nichts zu sagen. Ich bin frei. Ich habe mich entschuldigt. Er versucht nicht, die Schuld anderen in die Schuhe zu schieben. Es wäre schön, wenn mir mal jemand ein Glas Wasser holt. Das könnte mir gleich helfen. Und David nimmt auch keine einfache, vorschnelle oder oberflächliche Vergebung in Anspruch. All das macht er nicht, sondern er leidet drunter. Geht uns das verloren? Geht mir das verloren, drunter zu leiden, unter meiner Schuld? Oder zucke ich mit den Schultern? David erkennt, ich bin an und vor Gott schuldig geworden, durch mein Tun an anderen Menschen. Das heißt eben nicht nur, ich erkenne, ich habe gelogen, ich habe gestohlen und irgendetwas angestellt, sondern meine Beziehung zu Gott steht auf dem Spiel. Eine verlorene Gottesbeziehung zerstört auch unser Menschsein. Und auf diesem Hintergrund frage ich, gehen wir zu leichtfertig mit Schuld um? Ich danke dir, Peter. Also er geht nicht leichtfertig damit um, sondern er macht sich Gedanken. Und diese Sehnsucht ist da. Ich möchte wieder frei werden davon. Ich möchte wieder Umgang mit Gott haben. Und er merkt, und ich glaube, das ist für uns wichtig, Schuld ist eine ernsthafte Sache vor Gott. Und in seinem Leben wird deutlich, die Tiefe der Gnade Gottes wird es da richtig erfahren, wo wir die Tiefe und die Bedeutung von Schuld erkennen, wahrnehmen. Also, Versagen, ich bin schuldig geworden oder ich bin anderen etwas schuldig geblieben, gehört mit in dieselbe Richtung. Dann ein zweites, ich nenne meine Schuld beim Namen. Das sind keine komplexen Vorgänge, überhaupt nicht. Ich glaube, es ist die Tragik unseres Menschseins, dass wir schuldig werden und zwar immer und immer wieder aufs Neue. In unseren Wurzeln, in unserer Natur findet sich Schuld. Für den einen bedeutet das, naja, ich resigniere, ich kann da eh nichts machen. Das läuft halt immer wieder so. Ich bin eben so, wie ich bin und ich kann gar nicht anders. Und ich glaube doch, wir finden hier eine Antwort. Und für den anderen mag das dazu führen, zu sagen, Gott, warum hast du mich denn so gemacht? Das heißt, wenn mir das immer wieder passiert, ich bin dein Geschöpf, also ich zeige mit dem Finger auf dich, du bist der wahre Schuldige. David macht das anders. David findet einen anderen Weg. Meine Vergehen kenne ich genau. Meine Sünde ist mir ständig bewusst. Wie geht uns das? Wie geht es dir damit? Ist es dir bewusst, wo Gott seine Finger jetzt auf dein Inneres legt und sagt, hey du, da meine ich dich. Das weiß kein anderer. David stellt sich vor Gott und übernimmt Verantwortung für sein Tun. Und das nötigt mir Respekt. Das wurde ich gerade mit der Frau Kurschus daran erinnert, vor Jahren bei der Margot Käßmann, als die zurücktrat, wo ich sagte, ja, mir hat das Respekt abgenötigt, wo jemand sagt, ich stehe dazu, ich ziehe die Konsequenzen. Und nicht nur in dem Moment, nur so weit, wie mir jemand das nachweist, so diese Salamitaktik. Nur so weit und mehr gebe ich nicht zu. Und wenn du mir noch mit, dann muss ich ja so nachbessern. Nein, David steht dazu. Er flüchtet sich nicht in den Ausreden. Er sagt auch nicht, naja, ich brauche einen neuen guten Vorsatz. Jahresende nähert sich, nächstes Jahr, neues Glück. Ich will jetzt ganz viel Gutes tun ab sofort. Und er sagt doch, eine freiwillige Strafe, all das funktioniert nicht, ein Opfer zu bringen und dann bin ich wieder safe. Nein, er nennt seine Schuld beim Namen. Das muss man sich mal überlegen. Wie lange ist das her? Das sind roundabout 3000 Jahre, wenn ich es mal hochgreife. Und da wird immer noch über Davids Schuld geredet. Möchtest du das? Das noch in Hunderten, in tausenden Jahren von deiner Schuld die Rede ist? Ich nicht. Und David akzeptiert Gottes Urteil über sein Handeln. Es ist einfach, zu billig, Schuld pauschal zu bekennen. Herr, mach das mal alles weg. Sondern er nennt es beim Namen. Und ich glaube, das ist für uns auch ein guter Schlüssel. Wirklich, wenn mich etwas reut, das Gott zu sagen und manchmal vielleicht auch Hilfe bei anderen zu suchen, aber eben halt drunter zu leiden und zu merken, ich komme aus der Nummer nicht raus. Ich möchte diese Schuld loswerden. In Klammern, warum lehrt Jesus uns im Vaterunser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir brauchen es beide. Immer wieder frei zu werden. Und der dritte Schritt, der ist auch ganz einfach eigentlich. Ich will mit Gottes Hilfe neu anfangen. Wir können das nämlich auch gut, es gibt so Spuren, da rutscht man immer wieder rein. Und die Beziehung zu Gott kann nur dann wiederhergestellt werden, wenn wir mit begangener und vor Gott ausgesprochener und vor Gott vergebener Schuld ehrlich brechen. Wir sagen, ich möchte da raus aus der Nummer. Auch wenn ich weiß, wie oft muss ich jemandem vergeben, reicht 7-mal, 7-mal, 70-mal, wie oft vergibt Gott mir? Hey, Gott macht keine Strichliste. Er erwartet einfach dieses Vertrauen von uns. Es ist möglich, von unserer Schuld bedrückt zu werden und ja überführt worden zu sein, sie bekannt zu haben und trotzdem ja der Vergebung nicht sicher zu sein. Gott vergibt, aber ja. Und David bittet, und das ist mir so zu Herzen gegangen, erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, festen Geist. Und dieses Wort schaffen, das ist in der Bibel immer ein Signal, Gott macht, nicht ich, nicht mein Vorsatz, nicht mein Wille, mein Können. Gott schafft, es ist seine Tätigkeit. Also, was sagt David hier mit anderen Worten? Gott, du musst. Ich liefere mich in deine Hände aus. Und wenn du was Neues mit mir machst, dann habe ich eine Chance. Dann werde ich frei. Dann ist Vergebung da. Dann kann Neues entstehen. Und dann atme ich auf. Und das wünsche ich uns, dass wir aufatmen. Alttestamentlicher Text. Wir haben es einfacher. Wir haben das Kreuz. Wir haben das, was Jesus für uns getan hat, im Rücken. Jesus ist am Kreuz für alle Schuld der Welt gestorben. Er hat bezahlt. Aber am Kreuz wird nicht alle Schuld der Welt vergeben. Nicht am Kreuz, sondern die Vergebung geschieht nur dort, wo wir uns unseres Versagens, unserer Schuld bewusst werden und das vor Gott aussprechen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, unsere Schuld, das, was quer liegt, dann ist Gott treu und gerecht, dass uns die Schuld vergibt und uns reinigt. Also das eine braucht das andere. Wir geben Gott recht, wir geben uns in seine Hand, wir bitten ihn, entschuldige du mich, wasch du mich wieder rein. Und dann dürfen wir sicher sein, das tut Gott. Das nimmt er ernst. Der guckt ins Herz rein. Und er will immer wieder neu mit uns, mit dir, genauso wie mit mir, anfangen. Schütten wir unser Herz vor ihm aus. Und ich fand das toll, bei diesem Bild mit dem Kreuz und der Tür zu sagen, gehen wir durch das Kreuz, durch diese Tür. Und dann feiere ich mit euch, dann feiere ich wirklich mit euch ein Buß- und Bettag als einen Tag der Freiheit, als einen Tag der Freude, als einen Tag der Entlastung. Und das wollen wir heute mit euch ja auch ganz praktisch werden lassen, aber das gebe ich gerne wieder ab. Aber ich hoffe, ihr habt so vielleicht einen Anstoß bekommen, lest ihn nochmal nach. Es tut gut, David über die Schulter zu gucken und zu merken, was er gelernt hat. Ich gehe mit ihm.